Kreuz und Krone. KI begreifen und strategisch nutzen. Mit Hermann Del Campo, der AI-Queen und Patrick Breitenmoser, dem Schweizer KI-Experten.
Herzlich willkommen bei Kreuz und Krone, dem Podcast von Hermann Del Campo, der AI-Queen und Patrick Breitenmoser, dem Schweizer KI-Experten. Aber wir sind heute nicht alleine hier, weil wir haben noch jemand ganz Besonderes mitgenommen, und zwar den Christian Moser von der Zyke Group. Hallihallo,
hallo alle zusammen. Miteinander.
Hallo, schön, Christian. Hier zu sein.
Ja,
danke,
freue mich auch,
dass du gekommen bist. Ich habe ja Hermann gesagt, ich möchte gerne Gäste einladen, und Christian war ganz oben auf meiner Liste. Ich habe mir dann auch mal erlaubt zu fragen, und erstaunlicherweise hat er ja gesagt. Also, das ist super cool. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst, Christian.
Sehr gerne.
Bevor wir loslegen, Christian, möchtest du vielleicht kurz etwas über deine Person oder oder die Zylke-Gruppe sagen? Und dann steigen wir gleich ins Thema ein.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit gut 20 Jahren bei der Zylke als Chief Digital Experience, auch stark am Thema AI dran oder KI dran. Mein Hintergrund ist ursprünglich im Software Engineering, aber auch im Design. Also ich habe beide Richtungen studiert, und meine Herausforderung oder meine Aufgabe war es immer, diese zwei Welten zu verbinden und die Technologie und das Design in den Einklang zu bringen, immer im Kontext vom Business. Also das sind so die drei Seiten, die am Ende, glaube ich, essentiell sind für den Erfolg einer Innovation. Und meine Aufgabe war es immer, dieses Gleichgewicht herzustellen in den Projekten und möglichst die drei Seiten zusammenzubringen. Und die AI hat hier halt eine große transformative Wirkung, die sie jetzt in diese Gleichung reinbringt. Deshalb ist das Thema super spannend zu diskutieren.
Absolut. Und wir versuchen ja hier bei Kreuz und Krone unseren Zuhörern auch Dinge auf den Weg mitzugeben, die sie gleich selber anwenden können. Und etwas, das wir im Vorfeld besprochen haben, ist die Tatsache, dass ihr natürlich bei euch schon sehr viele Erfahrungen gesammelt habt, extern bei Kunden, aber auch intern bei euch selber, wie man sich dem Thema annehmen kann. Und wir haben gesagt, wir wollen da mal ein bisschen reintauchen. Wir wollen da ein bisschen Guidance geben, was Firmen machen können, die sich heute mit dem Thema auseinandersetzen, und welche Best Practices, welche Learnings ihr bei Kunden, aber auch bei euch intern gemacht haben. Möchtest du dazu mal was sagen?
Sehr gerne. Wir sind Innovationsdienstleister, das heißt, die Kunden erwarten von uns auch, dass wir immer schon der Zeit voraus sind. Also wenn eine neue Technologie gerade so am Horizont auftaucht, müssen wir schon die Experten sein und die Kunden beraten und eine Einschätzung geben, wie sie jetzt mit diesem neuen Werkzeug, mit dieser neuen Superpower umgehen können und was das eigentlich für ihr Business und für die Zukunft bedeutet. Und das ist sehr anspruchsvoll, gerade in der Zeit, wo AI sich monatlich weiterentwickelt und man deshalb umso mehr am Ball bleiben muss und ständig beobachten, wie sich die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, weiterentwickeln. Und so müssen wir bei uns selber die Technologien halt sehr früh auch einsetzen und erleben, weil du kannst das Thema AI nicht einfach nur erklären, sondern du musst es wirklich verstehen. Und verstehen kannst du es erst dann, wenn du es selber erlebt hast, wenn du es ausprobiert hast, wenn du die Grenzen kennengelernt hast. Und so haben wir auch intern, ich sag mal, Labs aufgebaut oder Projekte aufgebaut, bei denen wir die Technologien sehr früh schon in einem realen Kundenkontext einsetzen können, um genau diese Erfahrung zu sammeln. Oft in Zusammenarbeit mit den Kunden oder im Einverständnis oder im gegenseitigen Interesse mit den Kunden, aber auch für unsere eigenen internen Prozesse.
Stimmt das, Christian, dass ihr wirklich einen großen Teil eurer administrativen Dinge schon mit KI unterstützt bearbeiten? Ich habe gelesen, irgendwo bis zu 75%. Stimmt das, oder ist das ein bisschen Marketing gemischt mit vielen wirklichen Inputs, die stattgefunden haben?
Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, in welchem Prozess oder in welchem Projekt, welche Aufgabe das wir anschauen. Ich glaube, der Grad an Automatisierung oder Unterstützung variiert noch sehr, sehr stark. Das geht manchmal von sehr wenig wirklich bis sehr hoch. Aber das Erstaunliche an KI ist wirklich, dass es quer durch, durch alle Aspekte, durch alle Prozesse, durch alle Abteilungen einen Impact hat. Also wir sehen das von, ich sage mal, von People und Culture oder HR-Prozessen über Finance und Controlling, aber auch über Projektcontrolling, Projektdokumentation bis zu unserer eigentlichen Kerngeschäft, oder wo wir als Innovationsdienstleister Software produzieren oder neue Lösungen bauen für Kunden und die auch sehr stark nutzen im ganzen Produktentwicklungsprozess.
Wie seid ihr denn da initial vorgegangen? Ich meine, das ist ja etwas, das ist sicher jetzt schon eine Weile her, war die Technologie sicher auch noch nicht so weit wie heute. Und man hat gesagt, okay, man ist Vorreiter, man möchte das jetzt in die Organisation reinbringen. Wie habt ihr das genau gemacht?
Wenn ich so zurückdenke, habe ich immer das Gefühl, es ist länger her, als es tatsächlich ist. Weil ChatGPT ist so mit Version 3.5, also damals mit GPT 3.5, ich glaube, das war Ende 21, wenn ich es richtig im Kopf habe, 22, um den Dreh herum, so richtig populär geworden. Aber das Thema Machine Learning und das ganze Thema künstliche Intelligenz war bei uns schon etwa 10 Jahre vorher präsent, einfach mit einer ganz anderen öffentlichen Aufmerksamkeit. Also wir haben Machine Learning schon sehr früh aufgebaut und eingesetzt, zum Beispiel um Predictive Maintenance zu machen, das ist so ein Anwendungsfall, oder auch um irgendwelche Daten zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu gewinnen für Kunden. Und das war aber noch nicht die generative KI, die wir heute kennen, sondern das sind einfach andere Fachgebiete von künstlicher Intelligenz, die es eigentlich schon lange gibt. Und lange war es schwierig, dafür wirklich Kunden zu gewinnen und substanziell Business zu machen, wenn du nicht Produktanbieter oder sehr spezialisiert unterwegs warst. Und ChatGPT 3.5 damals hat wirklich das Blatt gewendet, dass AI nun, also man spricht auch von AI, aber man meint vor allem generative KI, dass da ein riesen Hype entstanden ist. Und das ist auch gefährlich, weil der Hype verändert oder verzerrt ein bisschen die Erwartungen, die Kunden haben, oder? Kurzfristig führt das dazu, dass man es meistens überbewertet auch und längerfristig aber die Gefahr, dass man den Trend, der darunter liegt, eigentlich unterbewertet. Und unsere Aufgabe ist es auch so, den Hype von der Realität zu trennen und den Kunden zu zeigen, was ist tatsächlich möglich und wo ist das Versprechen, aber wo gibt es ein Übercommitment von diesem Hype im Moment, dass man am Ende echten Kundennutzen bauen kann. Weil der Lärm, den wir aktuell beobachten auf allen Kanälen, der ist einfach enorm. Jeder spricht über AI ist überall drin. Aber am Ende muss man sehr gut differenzieren und auch schauen, wo macht es wirklich Sinn, AI einzusetzen. Weil AI ist nicht immer die richtige Antwort, oder? Es ist ein Tool, das neue Superpower bringt. Und diese Superpower muss man am richtigen Ort einsetzen. Und genau das versuchen wir möglichst gut zu verstehen und auch unseren Kunden mitzugeben.
Funktioniert das gut? Also was ich damit meine, es ist ja zum Teil naheliegend, weil gewisse Dinge gehen heute einfach viel einfacher, als sie vielleicht noch eben in Zeiten von Machine Learning funktioniert haben. Aber es bringt eben auch Dinge mit, und da helfen natürlich die News und so weiter auch nicht, wo es heißt, es könnte Arbeitsplätze auslösen. Und ich glaube, das ist gerade schwierig, wenn es darum geht, das großflächig in einer Organisation auszurollen, oder? Also die technischen Herausforderungen, aber auch diese organisatorischen Herausforderungen, ein bisschen Respekt davor, oder? Wie seht ihr das und wie geht ihr damit um?
Absolut, also das beobachten wir sogar bei uns selber, oder? Also unsere Mitarbeitenden stellen sich die Frage, was passiert mit ihren Skills in der Zukunft? Was ist der Mehrwert, den zum Beispiel ein Software-Ingenieur einbringt, wenn die Zukunft viel, viel weniger Entwicklungsarbeit mit sich bringt, weil die KI einen Teil von dem übernimmt, oder? Und die Aufgabe muss es sein, die menschliche Expertise möglichst gewinnbringend einzusetzen, während wir die Arbeit, die wir eigentlich delegieren wollen, weil sie weniger ich sage jetzt mal, differenzierend ist, weil sie mehr zur Commodity wird, dass wir diese an die KI delegieren, während der Mensch mit immer noch sehr viel breiteren, umfassenderen Skills und einem sehr viel besseren, komplexen Lösungsverständnis eigentlich sich um die komplexeren Probleme kümmert. Also diese AI-Delegation ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Skills, die das Individuum, also jeder für sich, aber auch die Unternehmen in ihren Prozessen erarbeiten müssen.
Jetzt gehen wir mal dann an, wir haben jetzt einen Mitarbeiter oder wir haben Mitarbeiter bei uns in der Firma, ein Unternehmen und wir möchten wirklich sie begeistern, also die Mitarbeiterinzentivierung. Wie seid ihr das angegangen? Also es fällt schwer, wenn man halt so eine neue Technologie, wo Ängste da sind, wo Probleme, wo auch vielleicht fehlendes Know-how da ist, die Mitarbeiter dahin zu bekommen, dass sie sagen, ey, ich habe Bock, ich will eigene Prozesse optimieren und schauen. Wie seid ihr das angegangen? Also mit der Mitarbeiterintensivierung halt vor allem bei so großen Unternehmen, desto mehr Mitarbeiter, desto schwieriger wird es. Also.
Ich glaube, du hast immer, wenn du einen Change vor dir hast, gibt es die Early Adopter, oder? Die sind so fast immer Feuer und Flamme für alles, was neu ist und was sich ändert. Und dann gibt es so diese Early Movers und dann gibt es so, ich sage jetzt mal, das Mittelfeld, das mehr oder weniger mal also so ein bisschen neutral zuschaut. Und da gibt es immer ein paar, die auch wahrscheinlich begründet aus ihrer Perspektive oder aus ihrer Situation heraus Ängste und Vorbehalte haben, warum diese Technologie sinnvoll einzusetzen ist. Und jede Gruppe muss man ein bisschen anders abholen. Und ich glaube, mit den ganzen Early Movers und den Ambassadoren kannst du eigentlich das Bein der anderen unterstützen. Also du musst die Personen auch eine Bühne geben und du musst auch eine gewisse Incentivierung schaffen, damit das Interesse noch verstärkt wird für diese Technologie. Und die Glaubwürdigkeit kommt halt von den Mitarbeitenden selber, die das positiv erlebt haben und die dann auch, ich sage jetzt mal, auf Augenhöhe mit den anderen Mitarbeitern über die Erfolge sprechen und so eigentlich die positiven Erlebnisse teilen. Und ich glaube, flankierend darum, wie bei vielen Change-Projekten oder bei vielen organisatorischen Veränderungen, brauchst du auch sowas wie Prinzipien oder sowas wie, ich sage es mal, was macht das mit unseren Werten oder was ist unser Verständnis, wie wir AI einsetzen möchten und was sind unsere Grundprinzipien, unsere Grenzen auch. Und das gehört für mich zu einer AI-Strategie für ein Unternehmen, dass sie sich am Anfang sehr früh diese Gedanken machen, wie nutzen wir diese Technologie für unseren Erfolg in der Zukunft. Oder? Das heißt auch für die Mitarbeiterzufriedenheit, für den Kundenerfolg oder den Businesserfolg, aber auch für die Nachhaltigkeit oder für die ich sage jetzt mal für die Inklusion, für die Werte, die uns wichtig sind.
Etwas, was ihr ja, glaube ich, bei Zülke macht und ich habe das, glaube ich, online gesehen und hat mir eigentlich super gefallen, ist diese Celebrating Excellence in Innovation Awards. Also das heißt, es werden Mitarbeiter bekommen Awards und werden ausgezeichnet, die in der Organisation helfen, Innovation voranzutreiben. Das kann sein Innovation selber, aber das kann auch sein, andere Mitarbeiter, wie du gesagt hast, auf diese Reise mitzunehmen, oder?
Genau.
Und das hat mir eigentlich super gut gefallen, weil ich glaube, gerade dieser Austausch, also lernen zu teilen und miteinander in dieses Thema zu wachsen, das eigentlich ja monatlich sich verändert, ist, glaube ich, super wichtig. Und funktioniert das bei euch gut? Also siehst du, dass solche Vehikel auch wirklich die Mitarbeiter motivieren, da aktiver noch teilzunehmen und aber auch das Wissen zu teilen? Ich glaube, das ist ja auch noch wichtig, oder? Weil dieses Wissen ist ja auch zum Teil Macht. Das heißt, wenn ich es nicht teile und ich es nutze, kann ich mir selber sehr viele Vorteile verschaffen, weil ich bin effizienter, ich bin schneller als mein Kollege nebendran. Aber dann kommt die Organisation nicht weiter. Oder ist das auch etwas, was ihr seht, solche Vehikel helfen auch, das in die Organisation reinzubringen?
Ich glaube, es hilft, es unterstützt, aber es ist nicht die, mit dem alleine kannst du das Thema noch nicht angehen. Es, wenn du wieder diese Gruppen anschaust, oder von den Early Movers, das so dem Mittelfeld und den Late Adopters, dann musst du vor allem, glaube ich, diesen Early Adopters, denen musst du auch eine Bühne geben und schauen, dass die in der Organisation, also dass du auch eine Skalierung hinkriegst in der Organisation. Dann brauchst du aber auch die Kultur, die diesen offenen Dialog zulässt und auch fördert. Und ich glaube auch, wenn du zu stark kurzfristig denkend oder zahlengetrieben bist, dann oder die falsche Incentivierung ansetzt durch starke KPIs und so oder Ziele, dann findet auch dieser Dialog zu wenig statt. Und ich erlebe das bei Zürke so, dass wir eine Kultur haben, bei der wir sehr stark gemeinsam erfolgreich sein möchten. Und dann gibt es auch genügend Raum für so, wir haben zum Beispiel Topic-Teams, das sind so Grassroot-Innovationsgruppen, die sich selbst organisiert formen, oder? Und ein Teil des Weiterbildungsbudgets, das wir zur Verfügung haben, nutzen, um sich auszutauschen. Und solche Topic-Teams haben dann auch natürlich eine Aufmerksamkeit, oder? Die haben ein Thema, das sie treiben und sind auch sichtbar mit dem Thema. Und das ist auch für viele Teilnehmer spannend, um in solchen Gruppen dabei zu sein.
Also das heißt, die können eine Initiative formen intern, wo sie sagen, okay, das ist ein Thema, das uns interessiert. Ich hole mir 2-3 Leute aus verschiedenen Teams zusammen und dann haben sie Zeit oder bekommen sie Zeit, sich diesem Thema anzunehmen und gewisse Experimente zu machen.
Genau, das geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben ein globales Weiterbildungsbudget und jeder Mitarbeitende kann selbstverantwortlich aus diesem globalen Weiterbildungsbudget so viel beziehen, wie er für sinnvoll oder ich sage jetzt mal, ja, für sich selber sinnvoll hält. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Ja, ist mit den neuen Preisen wird das Budget immer klein. Hermann und ich haben uns in einer früheren Folge mal darüber unterhalten, wenn Firmen jetzt anfangen und sagen, okay, wir wollen KI in unser Unternehmen bringen. Und jetzt nehmen wir Organisationen, nicht Großunternehmen, die sich eben Firmen leisten können, die das wirklich mit ihnen sehr systematisch machen können. Die Diskussion, die wir hatten, war so ein bisschen die Frage, wie gehen wir vor? Also es gibt ja meistens in jeder Organisation, glaube ich, heute Leute, die sich damit befassen, weil sie einfach intrinsisch an diesen Dingen interessiert sind. Und die Frage, die wir gestellt haben, macht es mehr Sinn, Innovation top-down in die Organisation runterzugeben? Also quasi, ihr müsst jetzt KI nutzen und wir sagen euch jetzt, welche Use Cases es gibt oder welche Use Cases wir angehen wollen. Oder das Umgekehrte, dass wir eigentlich durch die Befähigung von Mitarbeitern eigentlich Use Cases identifizieren können, wo KI Sinn macht und man dann versucht, eigentlich das so in die Organisation reinzubringen und auszurollen. Also dieses Spiel von welcher Seite oder beides.
Oder beides.
Genau.
Ich glaube, du kannst, es gibt, ich bin auch bei dir, Hermann, ich glaube, es braucht beides, weil die zwei Ansätze bringen unterschiedliche, die sind für unterschiedliche Themen oder Initiativen erfolgreich oder nicht erfolgreich, oder? Mhm. Wir sehen sehr stark zum Beispiel diese Topic-Teams, die wir vorher besprochen hatten. Das ist die Grassroot-Innovation, oder? Da hast du die Power von, ich sage es mal, 1700 Ingenieuren bei uns, die täglich irgendwelche Blogs lesen, irgendwelche neuen Libraries und Frameworks und Trends und so anschauen. Und da hast du einfach ein, ich sage jetzt mal, eine Breite, die würdest du top-down nie hinkriegen. Und die entdecken Dinge, da glaubst du nicht, dass die existieren auf dieser Welt, oder? Aber die kommen meistens auch gar nicht so weit, weil du probierst sie dann mal aus und merkst, okay, das ist ähnlich wie das oder das funktioniert doch noch nicht so. Und das bleibt dann irgendwo im Gras stecken, sage ich mal. Aber wenn es wirklich Potenzial hat, sind das mehrere Leute, die das unterstützen und die das Potenzial erkennen. Und dann gibt es sowas wie ein kleiner Turm, der da entsteht, der auch sichtbar wird von oben. Und gewisse Änderungen brauchen auch ein Commitment und ein Buy-in und ein Budget und ein, ich sage jetzt mal, einen Raum, den du halt einfach top-down schaffen musst. Weil du das sonst komplett dezentral nur sehr, sehr schwer oder aufwendig hinkriegst. Und deshalb denke ich, der Top-Down-Innovations-Approach ist für große strategische Veränderungen sehr wichtig. Der muss aber immer gut gestützt sein oder ich sage mal, der braucht eine gute Sensorik, um auch diese Bottom-up-Trends zu scouten, zu erkennen und dann irgendwie konsistent in eine Strategie zu bringen, die dann top-down ausgeführt wird.
Es ist ja für uns schon ziemlich schwierig, oder? Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin ein CEO eines KMUs unter 20 Personen, ich interessiere mich dafür, ich glaube sehr stark an die Technologie, aber stehe vor der Frage, was mache ich jetzt? Also wirklich, was sind die 5, 6 Dinge, die du empfehlen würdest, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt hier nicht, ich möchte langsam das in die Organisation reinbringen. Ich habe jetzt vielleicht auch nicht ein Budget, wo ich sagen kann, eben ich kann mir professionelle Hilfe für große Projekte oder große Innovationsprojekte holen, aber ich möchte damit anfangen, das bei mir zu integrieren und zu lernen, wie meine Zukunft aussehen kann. Wie würdest du da vorgehen oder was würdest du denen empfehlen oder was empfiehlst du denen, wenn du mit denen sprichst?
Ja, wenn du die transformative oder disruptive Kraft von KI anschaust, dann hat die, ich sage es mal, mehrere Superpowers. Und ich finde es am wichtigsten, dass du diese Superpower verstehst, auf einer, ich sage es mal, so ein bisschen abstrakten Ebene. Zum Beispiel ist KI in der Lage, menschenähnliche Artefakte zu erzeugen, oder? Also zum Beispiel Texte oder Bilder, die von einem Mensch geschrieben sein könnten, oder? Wo vorher zum Beispiel ein Textgenerator, ein E-Mail-Generator immer ein bisschen mechanisch, technisch daherkam. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel Hyperpersonalisierung sehr, sehr einfach bauen, oder? Ich kann eine E-Mail an dich, Patrick Breitenmoser, schreiben, die genau auf dein Kundenprofil, auf deine Bedürfnisse formuliert ist, vom ersten Wort bis zum letzten, oder? Das konntest du früher nur sehr, sehr aufwendig machen. Oder eine weitere Superpower ist, die AI kann sehr viele Informationen sehr schnell lesen, verstehen und entweder darauf Fragen beantworten oder zum Beispiel eine Zusammenfassung schreiben. Das heißt, wenn du irgendwo unstrukturierte Daten hast und mit denen jetzt manuell sozusagen in einen strukturierten Prozess reingehen musst, hast du hier plötzlich einen Hebel, dass die KI es dir erlaubt, diesen Schritt sehr einfach zu automatisieren, der vorher sehr schwierig automatisierbar war. Oder auch zum Beispiel Bilder verstehen oder was sehe ich auf dem Bild und daraus eine Analyse zu machen, ist das Bild okay oder enthält es etwas nicht. Und ich glaube, sobald man diese Superpower mal verstanden hat, muss man durch den Geschäftsprozess hindurchgehen und schauen, wo könnte diese Superpower welche Verbesserung von unserem Geschäftsmodell bringen. Und du hast so drei Aspekte. Das eine ist die Bottomline, die Kostenstruktur, oder wo kann ich effizienter werden, indem ich automatisiere. Dann die Topline, wo kann ich vielleicht neue Kunden gewinnen, neuen Revenue machen, indem ich mein Business verbessere, mich mehr differenziere von den Mitbewerbern. Und dann hast du aber auch noch das Disruptionspotenzial außenrum. Und das finde ich sehr wichtig, weil wenn man nur in seinem Geschäftsmodell eigentlich versucht zu optimieren, vergisst man oft, dass sich vielleicht das ganze Business ändert. Mhm. Wenn wir zum Beispiel von Mobile Apps sprechen und du heute einen E-Commerce-Shop hast, oder? Oder ich sage mal, du bietest irgendeine Webseite mit gewissen Dienstleistungen an. Dann ist die Frage, ist der Kunde der Zukunft immer noch ein Mensch oder wird in Zukunft der Agent vom Mensch deine Webseite besuchen und für im Namen des Endkunden einkaufen, oder? Und dann verlierst du plötzlich die Kundenschnittstelle, oder? Also wenn plötzlich dein Delivery-Bot die Pizza beim Pizzashop bestellt, oder? Dann ist der Pizzashop nur noch der Backofen. Mhm. Und der ganze Gastraum, das Branding, die Webseite, das ist alles irgendwie sinnlos, wenn eigentlich dein User-Interface plötzlich ChatGPT ist, oder? Oder Amazon Plus oder was auch immer. Also diese Disruption, die musst du mal durchspielen. Und da machen wir auch, Da machen wir auch bewusst Workshops mit Kunden. Das finde ich extrem spannend, wo wir sagen, wir machen heute mal gemeinsam dein Business kaputt. Wir versuchen mal, dein Business zu zerstören, indem wir sagen, wie könntest du disruptiert werden? Oder so ein AI-Nightmare-Workshop, indem wir ganz bewusst das Disruptionsszenario mal selber durchspielen, bevor es hoffentlich jemand anders tut. Und dann uns überlegen, was musst du heute tun, damit dieses Szenario halt dein Business nicht disruptiert, oder? Disruptierst du dich selber? Vielleicht musst du dich selber neu erfinden. Vielleicht musst du eine gewisse Resilienz gegen das aufbauen, indem du deine Marke halt stärker differenzierst, oder? Und schaust, dass du im Heim-Involvement-Bereich bist, dort, wo der menschliche Kontakt und das direkte User-Interface immer noch einen sehr hohen Wert hat. Und das sind dann die richtigen Gedanken, die richtigen Gespräche.
Also einen Workshop würde ich gerne mal mitmachen, dann mache ich Businesses zerstört. Aber wie ist das? Ich stelle mir ein bisschen vor, wenn du jetzt am Anfang stehst und du machst dir diese Gedanken, dann ist es auch ein bisschen gefährlich zu sagen, ja, wieso soll ich jetzt da hingehen? Weil also, weißt du, verlierst ein bisschen die Chance, etwas zu nutzen, wenn du ganz am Anfang stehst, wenn du jetzt schon darüber nachdenkst, wie die Zukunft all deine Prozesse, wie soll ich sagen, eben ablösen kann oder eben das Ganze ablösen kann, oder? Das muss man ja irgendwie auch handeln, weil sonst geht man da raus und hat eigentlich ein bisschen Angst vor dem, was passiert, oder? Wir haben das ja im Vorfeld auch diskutiert, oder? Nach dieser Google I.O.-Geschichte das Thema Search und wie werden Informationen gefunden, wie wird mein Business noch gefunden in einer Welt, wo es nur noch Agenten gibt, die das Netz durchsuchen und so weiter. Wie handelt ihr das? Also, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt das jemandem sagen würde, der eben 120 Leute steht ganz am Anfang, hat eigentlich noch nichts gemacht und du sagst ihm, vielleicht in ein paar Jahren ist alles anders, dass das eigentlich auch ein bisschen eine lähmende Wirkung hat, oder? Weil man ein bisschen nicht genau weiß, was kommt. Ich glaube, wir haben eine Vorstellung, wo es hingehen könnte, aber wir wissen es auch nicht so richtig. Aber für die ist es dann nicht fast zu viel. Also glaubst du, es macht Sinn, auch so früh schon sich darüber wirklich Gedanken zu machen?
Wenn du ein Thema nimmst wie die KI, das sich monatlich weiterentwickelt und du auch davon ausgehen musst, dass viele Firmen zu einem gewissen Grad auf den Zug aufspringen und da mitgehen, dann lohnt es sich, früh einzusteigen, weil du fährst dann einfach mit dieser Entwicklung mit hoch, oder? Also du lernst, währenddem das Thema reifer und größer wird. Und du musst aber richtig einsteigen. Die Kunst ist es, die richtige Dosis oder das richtige Investment zur richtigen Zeit zu finden. Und dazu haben wir zum Beispiel mal so ein Framework entwickelt, da hast du so vier Ebenen und auf jeder Innovationsstufe hast du wieder wie ein Gate. Oder also wir sagen, wenn du das geschafft hast, dann bist du bereit für Level 2. Und wenn du Level 2 geschafft hast, bist du bereit für Level 3. Und auf jedem Level sagen wir, wer ist der sinnvolle Sponsor innerhalb des Unternehmens? Oder das kann am Anfang eine einzelne Abteilung sein. Irgendwann muss es vielleicht den ganzen Bereich oder die Geschäftsleitung sein. Am Anfang investierst du typischerweise vielleicht mal 100.000 Euro in ein Proof of Concept, oder? Und beim nächsten Level hast du dann ein größeres Budget, aber der Return on Invest ist vielleicht nicht einfach nur die Erkenntnis, dass es funktionieren könnte, sondern du hast schon mal ein Minimum Viable Product gebaut oder du hast wirklich einen ersten Markttest gemacht und so kannst du eigentlich die Hypothese immer wieder sinnvoll einen Schritt weiterbringen, auch mit der guten Erkenntnis, dass du vielleicht irgendwo merkst, wir lagen falsch, oder wir kommen nicht weiter als diese Stufe und dann hast du aber nur so viel investiert, wie du auch musst, um diese Hypothese zu validieren.
Wenn wir uns das jetzt angucken, wir haben jetzt angefangen, wir haben jetzt einen Leitfaden, wir gehen das mit den Mitarbeitern an, wir verändern das Business oder die haben jetzt einen AI-Nightmare-Workshop gemacht und das, was ich kenne und wo ich halt sehr viel Berührungspunkte hatte mit Kunden und mit den Mitarbeitern ist, da entsteht eine große Angst, also eine Angst bis hin zu wirklich extrem Tränen ausbrechen bei Mitarbeitern, weil sie Panik haben, was die Zukunft bringt, wenn sie sehen, dass ihr Großteil des Jobs halt zu 50% automatisiert sind und sie theoretisch obsolet sind. Und das geht jetzt von Kundenservice bis hin zu Verwaltungsfachkraft, Sachbearbeiter, zu auch die Leute, die einfach nur Terminierung machen oder Entwickler, auch Junior-Entwickler, whatever. Also da haben wir so eine große, wie begegnet ihr jetzt das Soziale, also das Menschliche? Wie geht ihr mit den Leuten an, dass ihr sie abholt und bei den Kunden sagt so, habt ihr eine Strategie? Habt ihr da gewisse Übungen, wo ihr sagt so, das ist halt wichtig, dass man darauf achtet, weil meine Erfahrung ist, desto mehr wir den Widerstand auffangen und den Mitarbeitern begegnen, desto reibungsloser funktionieren auch die Transformationsprozesse, weil ich glaube, die größten Hindernisse sind nicht die Technologie, die scheitert, sondern dass die Mitarbeiter nicht mitmachen.
Absolut, also das kann ich nur bestätigen. Und am Ende hat die menschliche Intelligenz, der Mitarbeiter mit seiner Erfahrung, mit seinem Beziehungsnetzwerk, mit seinen Emotionen, mit all dem, ich sage es mal, den Stärken, die der Mensch mitbringt, oder, hat er Fähigkeiten, die wir unbedingt nutzen müssen im Unternehmen und noch mehr nutzen müssen, oder? Also wir diese intelligenten Wesen mit all ihren Fähigkeiten machen heute teilweise auch sehr einfache, repetitive Arbeiten, die vielleicht gar nicht unbedingt so interessant und wertstiftend sind. Und wenn du diese Pandoras Box mal geöffnet hast, oder? Also wenn die Unternehmen beginnen, diese Funktion zu ersetzen durch eine automatisierte Version davon, wird es nur sehr, sehr schwer, diesen Prozess wieder aufzuhalten. Weil wenn wir es nicht tun, wird es ein anderes KMU, ein anderer Marktbegleiter, der wird das tun, oder? Der wird durch das wahrscheinlich effizienter werden, der wird günstige Produkte anbieten können und wir werden irgendwann nicht mehr kompetitiv sein, außer wir differenzieren uns irgendwie durch einen besonders guten Kundenservice oder irgendetwas Spezielles, oder? Und unsere Aufgabe muss es sein, möglichst die ganze Belegschaft, die ganzen Mitarbeiter eigentlich in diese neue Welt zu bringen und schauen, dass sie einen wertstiftenden, erfüllten, guten Alltag haben in der neuen Welt. Aber versuchen, die alte Welt beizuhalten, zu konservieren, glaube ich, ist gefährlich, weil irgendwann kommt die Realität vom Business, vom Markt, die einfach den Druck weiter erhöht. Und nur wenig, also auch heute gibt es noch handgeblasene Gläser oder handgeschmiedetes, ich sage jetzt mal, Metallgut oder so, aber das ist ein Nischenmarkt, oder?
Ja.
Und genau dort müssen viele KMUs, glaube ich, dieser Realität ins Auge schauen, dass gewisse Jobs, gewisse Tätigkeiten einfach besser digital oder automatisiert erledigt werden können und schauen, wie nimmt man die Leute mit zu sinnstiftenden, wertschätzenden Arbeiten der Zukunft.
Ja, was ich halt als Beispiel halt habe, auch in den Gesprächen mit den Kunden, ist, es gibt, ich weiß nicht, wie Sci-Fi-lastig du bist, es gibt halt Doctor Who, eine Sci-Fi-Serie, und da gibt es eine Folge in der 11. Staffel, die heißt Kerblom, und da gibt es dann ein Logistikunternehmen, was stolz darauf ist, 10% People-Powered Company zu sein, dass sie 10% wirklich echte Menschen haben, die dort arbeiten. Und das ist halt so ein Nightmare-Szenario, was viele Menschen sehen, also wo sie sagen, ey, die bekommen es ja so mit, wie viel automatisiert wird, wie viele Jobs wegfallen. Wir haben Fachkräftemangel, aber das Problem ist, wir bilden diese nicht aus oder nach, und wir ersetzen halt sehr viele einfache Aufgaben, aber das tiefer Weiterdenken, das bleibt dann irgendwo auf der Strecke. Und das auch das Beispiel aus der Praxis, wenn wir jetzt mehr mit Agentic Development arbeiten und Leute haben Vibe-Coding und bauen dann Apps und Prototypen, wir verlieren halt die Nachzügler. Wir ersetzen teilweise Junior-Entwickler komplett mit Vibe-Coding, Automatisierung oder Agents, die dann halt den Code entwickeln. Und wo sind denn unsere Seniors von in 3 bis 5 Jahren, die wir heranzüchten?
Ja, also ich glaube, es ist unsere Verpflichtung, unsere Aufgabe, auch die, ich sage jetzt mal, die jüngere Generation auf diese Reise mitzunehmen. Aber die sollen nicht mehr in der alten Welt den alten Job machen. Ich glaube, wenn die jetzt einfach den ganzen Tag ohne KI kodieren müssen, dann verpassen sie diesen Trend. Ich glaube, sie müssen weiterhin zum Beispiel jetzt am Beispiel Software Engineering den Code verstehen, aber vielmehr wahrscheinlich den Code reviewen. Mhm. Und eigentlich über das Lesen verstehen, wie gut der Code ausschaut, anstatt ihn von Hand zu schreiben. Oder man findet ein hybrides Modell, wo man sagt, man verzichtet bewusst mal eine Zeit lang auf oder in gewissen Stunden des Tages oder was auch immer auf die KI-Unterstützung, um diese, ich sage es mal, diese Handfertigkeit zu lernen. Und am Ende ist schon spannend, hätte ich früher, also meinen Kindern habe ich immer gesagt, geht ins Innovations-Software-Geschäft, das ist das Zukunftsbusiness, oder? Da hast du die absolute Jobsicherheit. Und im Moment schaut es eigentlich eher aus, als ob zum Beispiel, Jobs, die sehr stark mit Menschen und mit Handwerk zu tun haben, noch viel, viel länger geschützt wären als zum Beispiel die IT-Jobs.
Ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll in den Vertrieb gehen, weil Internet hat keine Zukunft.
Wir haben ja auch schon mal gesagt, Friseur wäre vielleicht jetzt eine Alternative, oder die noch ein bisschen.
Genau, bis dann die KI sozusagen den Weg in die physische Welt findet und dann die ganze Robotik sozusagen wahrscheinlich eine ähnliche Welle nochmals auslöst.
Ich glaube auch, das wird, glaube ich, ein Problem, und ich merke das auch, ich kriege immer mehr Anfragen auch von Kollegen, gerade aus, wir sind ja alle, haben irgendwie einen Tech-Background, Produkt, UX, und die sehen schon, dass sich da etwas ändert. Eben wie du gesagt hast, Christian, das war so safe die letzten 10 Jahre und jetzt ändert sich da vieles. Ich glaube, die Jüngeren haben die Vorteile, dass sie einfach mit KI aufwachsen. Ich glaube, eher die Leute 30, 35, 40, 45, die eigentlich jetzt nicht so tief drin sind, die vielleicht auch noch andere Werte haben, was Output von solchen Systemen angeht. Also dieses, es wird nie so gut sein wie ich. Das hört man ja viel heute bei Softwareentwicklern, die ein bisschen älter sind. Mag heute noch stimmen.
38, ich fühle mich nicht älter.
Ja. Aber alles gut. Lass uns doch vielleicht mal die Frage beantworten. Wenn jemand jetzt nehmen wir jemanden, der in einem Office schafft und einfach Büroarbeiten macht, und nehmen wir jemanden, der im UX-Design ist heute, und wir wollen den beiden mitgeben, was sie machen können heute, damit sie noch eher in Zukunft eine gute Anstellung haben. Ich glaube, das kann man, aber was würdest du denen empfehlen, oder? Weil wir schauen jetzt immer ein bisschen, was müssen Firmen machen, wie können sie optimieren, wie können sie besser werden. Mhm. Was bieten wir den Menschen da draußen, die heute Angst haben? Was sollen sie machen, oder?
Also es gibt zwei Beobachtungen. Das eine ist, wenn immer so eine, ich sage es mal, Produktivitätssteigerungswelle kommt, wie zum Beispiel die Industrialisierung oder dann die Computer oder das Internet, haben wir immer gedacht, jetzt gibt es viel, viel weniger Arbeit. Aber in der Regel war immer das Umgekehrte der Fall. Wir haben einfach viel, viel mehr bauen können, wir haben viel, viel mehr Business machen können, viel, viel mehr Produkte bauen. Und ich glaube auch, dass mit der KI dieses bedingungslose Grundeinkommen und die Roboter erledigen alles und wir Menschen genießen quasi das Leben. Ich glaube nicht, dass dieses Szenario realistisch ist, weil wir werden einfach mit mehr Produktivität werden wir die Messlatte höher setzen und mehr wollen. Also das endet nie. Also wir werden einfach ganz, ganz viele neue Use Cases haben, viel schneller, viel dynamischer Produkte entwickeln, Business machen können. Arbeit gibt es mehr als genug, da bin ich überzeugt. Aber wenn du schaust, was für Tätigkeiten macht eine Fachkraft in ihrem Alltag, dann werden wir einen Teil der Arbeiten delegieren an eine AI, weil sie einfach so gut automatisiert werden können. Also wenn du UX-Designer bist, das ganze, ich sage jetzt mal, Anordnen von Buttons und das Ausrichten von, ich sage es mal, deine Paddings und Spacings und so schön machen, bis du einen ausgewogenen Screen hast, das wirst du in Zukunft, ich sage jetzt mal, durch die KI einfach schon sehr, sehr gut machen können. Und dann bist du aber der Art Director, der den Feedback-Loop schließt, oder? Du hast eigentlich, ich sage mal, was heute eine Führungskraft, ein Team führt, oder? Wirst du in Zukunft viel, viel früher tun müssen als Art Director von deinem Agentic-Team. Oder du musst deinen Agenten, die in deinem Auftrag, ich sage jetzt mal, iterieren und Entwürfe machen, wirst du Feedback geben müssen und ihre Arbeit bewerten und orchestrieren. Also so dieses, ich sage jetzt mal, AI-Leadership. Wie führst du oder wie instruierst du Agenten präzise und genau, dass sie das tun, was du machen möchtest? Und auch die Gesamtvision, die Koordination der verschiedenen kreativen Inputs, die da reinkommen, das zu koordinieren, das ist die neue Challenge.
Aber das bedeutet jetzt in diesem UX-Case, oder jetzt bin ich bin gut in Figma, aber ich bin vielleicht nicht ein Art Director. Also es gibt ja auch nochmal diese Unterschiede, oder es gibt solche Leute, die wirklich gut umsetzen können, die schnell sind, aber die sie vielleicht nicht diese Kreativität haben. Heißt das, sie sollen versuchen, jetzt weniger sich auf KI einzulassen, sondern wirklich ihr Handwerk noch besser zu verstehen? Also weniger das Handwerk des Paddings-Schiebens, sondern vielmehr, was bedeutet gutes Design?
Absolut.
Was sind diese wertvollen Dinge? Also diese Dinge, die vielleicht heute im Täglichen nicht so wichtig sind, also weil sie nicht der größte Teil deiner Arbeit sind, aber in Zukunft eigentlich genau das, was du sagst. Ich muss das verstehen, damit ich das nach unten delegieren kann.
Also wir gehen sehr stark vom, ich sag mal, wie, oder dass wir heute sehr genau, ich sag's mal, sehr imperativ, sehr, sehr direkt sagen, dieser Button hier, diese Zeile Code hier und mit ich sag mal, Programmiersprache genau sagen, if this, then that, gehen wir in eine deklarative Ebene und sagen eigentlich viel mehr, was wir erreichen wollen und das Wie soll zu einem großen Teil durch die KI entschieden werden. Und das heißt, als UX-Designer, wenn du zum Beispiel ein Expert-Review machst von einem Screen und sagst, was ist denn ein gutes Design, was macht ein gutes Design aus? Dieses Skill, glaube ich, ist das Zukunftsträchtige, aber das Platzieren des Buttons in Figma, das wird dir wahrscheinlich nur noch in wenigen, ich sage es mal, in wenigen Momenten wird dir das jemand bezahlen, weil es einfach zu einem großen Teil automatisch sehr gut erledigt werden kann.
Ja, ich würde jetzt auch noch es wird auch noch dazu gehen, dass mehr das Verständnis von Designern noch intensiver wird in die Richtung, wie Entwickler oder halt eine KI, die das entwickelt, umsetzen muss. Das heißt, dass ich halt ein größeres Verständnis davon bekomme, wie im Design Sachen vorbereitet werden sollten, um Best Case von der KI verarbeitet werden können, um zum Beispiel einen POC oder so zu MVP zu bauen.
Ja, absolut. Also diese, ich sagte mal, Product Owner Rolle oder Requirements-Ingenieur-Rolle, glaube ich, das ist der Prompt-Ingenieur von morgen, oder wie du es auch immer nennst. Aber diese klare Instruktion und auch das Erstellen und Verwalten von Prompts, also das finde ich noch eine sehr wichtige Aussage, wenn du, oder eine sehr wichtige Beobachtung, wenn du heute eigentlich das Resultat als größtes Asset schaust, oder? Und alles, was wir während der Entwicklung machen, im Prinzip wieder wegwerfst, werden in Zukunft Prompts ein sehr wertvolles Asset werden. Also, dass du ein Prompt hast, der halt zuverlässig zum Beispiel aus einem Interview-Transkript, das du notabene auch per AI aufnimmst und transkribierst, oder? Dass du daraus zum Beispiel eine robuste Persona erstellen kannst und daraus nachher zum Beispiel zuverlässig Requirements ableiten kannst und aus dem zum Beispiel einen sinnvollen Execution Plan oder UX Principles ableiten kannst. Diese Prompts werden wertvolle Assets der Unternehmen werden.
Ja, ich verstehe das. Für mich ist aber auch, man sieht auch, wie schwierig das ist, also diese Brücke zu schlagen, weil wenn ich heute nicht, ich bin ein UX-Designer oder auch ein Softwareentwickler, oder? Ich war Softwareentwickler, ich war jetzt nie ein Top-Top-Softwareentwickler. Und jetzt auf einmal zu sagen, du musst super gut werden, weil sonst die Maschine viel besser wird, ist halt dann ein bisschen so, ja, okay, wie werde ich jetzt viel besser, oder? Vielleicht bin ich gar nicht so gut, oder? Und beim UX auch, wenn du sagst, du musst eigentlich Art Director werden, du musst das verstehen, das ist schon noch, diese Brücken schlagen, finde ich schon noch schwierig, oder?
Ich würde auch eher sagen, dass es Richtung Nischen geht, also halt erst eher die spezialisierte Expertise, also das, wo du dich wohlfühlst im Bereich. Es wird keine Allrounder so geben, weil das wird vieles von der KI erledigt, aber wenn du zum Beispiel jetzt im Design, wenn du ein richtiger Crack bist in Verhältnissen von Typo und Verständnis von Typo, von der Typografie in dem Design, was das mit einem macht etc., das sind Sachen, da ist meiner Meinung nach die KI noch lange nicht, dass sie wirklich diese Expertise und diese tiefgehendes Verständnis davon hat, und das wird, glaube ich, dann eher die Richtung sein, aber das ist meine Meinung. Was meinst du?
Ich glaube, es ist wichtig, hier spielt immer der Zeithorizont und die, ich sage jetzt mal, und die Branche oder die Tätigkeit, wo du drin bist, und die Positionierung deines Unternehmens oder deiner Rolle, das hat alles sehr starken Einfluss, wie schnell und wie stark diese Kraft wirkt. Und wenn wir jetzt so über die, ich sage jetzt mal, über diese Disruption sprechen oder über diese neue Welt, ist es immer sehr wichtig, diese in Relation zu setzen zu deiner aktuellen Position, weil das ist ein Trend, den wir beobachten, oder? Und der zeigt einfach, es wird weniger von Hand designt, oder? Es wird mehr automatisch generiert, es wird weniger von Hand gecodet, oder? Wir gehen vom Imperativen Richtung Deklarativ, aber das ist eine Bewegung, die sich in verschiedenen Märkten oder Tätigkeiten ganz unterschiedlich stark auswirkt. Und man muss für jedes Unternehmen, kommt ganz darauf an, wie es sich positioniert. Also wenn du eher, ich sage jetzt mal, im Commodity-Webseiten-App-Geschäft bist, oder, dann, ich glaube, dann bist du wahrscheinlich schneller bedroht, als wenn du irgendwo in einem spezialisierten, regulierten Umfeld bist, wo du wahrscheinlich noch jahrelang mit der KI nicht in die Nähe kommst von dieser Qualität und Expertise, die du brauchst, oder?
Genau, aber es ist ein bisschen das, was wir vorher bei den Firmen gesagt haben, oder mit dem Nightmare-Szenario. Du musst dich eigentlich heute damit auseinandersetzen, dass dieser Zug nicht auf einmal an dir vorbeifährt, oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen die Herausforderung. Ich glaube, auch die Zeit spielt aktuell noch für dich, oder? Weil eben, wir sind da nahe dran, du bist auch noch viel näher bei Kunden, die das wirklich aktiv machen, aber ich sage mal, im normalen Umfeld, KMU, MU-Umfeld, existiert ja noch wenig bis gar nichts, oder? Da sieht man auch die Bereitschaft ist noch nicht da oder kommt langsam, das heißt, es ist schon noch Zeit, aber es ist halt einfach, es geht vorwärts, oder? Und wenn der also so habe ich es ja auch schon, du machst mal eine Woche Pause und dann hast du das Gefühl, du weißt nichts mehr, weil es einfach so schnell geht, oder? Und einfach so viel kommt, oder?
Gut. Ich wollte nur ganz schnell sagen, wir haben zum Beispiel ein spannendes Produkt bei Zwick entwickelt, bei der du als Unternehmen ein Unternehmenszugang zur KI sozusagen kaufen kannst. Und darauf hast du ein sehr einfaches Portal, bei dem du so kleine Mini-Apps zusammen konfigurieren kannst, oder? Und am Ende ist das eigentlich ein System-Prompt, den du hinterlegst, das heißt sowas wie eine generelle Instruktion, und darüber hast du dann so eine Mini-Applikation, wo du zum Beispiel sagen kannst, formulier mir ein Antwort-E-Mail für Kunden, basierend auf ein paar Stichworten, oder fasse mir zum Beispiel ein Arztnotiz, ich sage jetzt mal, zusammen in einen Entwurf von einem Krankenbericht. Und durch das, dass das im Unternehmen läuft und halt über einen, ich sage jetzt mal, entweder ein lokales Modell, das wir installieren, oder über einen Enterprise-Zugang, bei dem wir sicher sein können, dass die Daten nicht zu Trainingszwecken genutzt werden, hast du dann eine Plattform, bei der du relativ schnell so Mini-Apps halt aufbauen kannst und erste Erfahrungen sammeln, ohne dass du wirklich in der Breite teure Lizenzen und Tools anschaffen musst. Das ist für den Einstieg hat sich das wirklich sehr, sehr bewährt.
Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, sehe ich gerade.
Aber wir haben ja noch, ich habe ja gesehen, du hast ja auch, wenn die Leute mehr wissen wollen, was du machst und tust, da hast ja, habe ich gesehen, auf LinkedIn hast du ja auch einen Newsletter oder zwei sogar, den AI Espresso und wie heißt der andere? AI Augmented Human.
Genau, also das eine, der AI Augmented Human, habe ich anfangs Jahr gestartet mit einer Wette für mich selber. Ich sage, kann ich meine eigene Effizienz, meine eigene Produktivität verdoppeln und dabei auch noch die Qualität von meinem Leben verbessern, weil das ist auch wichtig, oder? Nicht nur die Produktivität, sondern auch, wie geht es mir dabei? Und ich mache ein Selbstexperiment und reflektiere jede Woche eigentlich über den Fortschritt und auch, wie ich selber diese Journey durchlebe. Also sicher spannend für jemand, einfach meinem Weg zu folgen und sozusagen sich für sich selber rauszunehmen, was das für ihn heißt.
Wie ist dein Fazit nach 6 Monaten? Weil das Jahr ist ja schon halb durch.
Also es ist enorm. Also wenn ich zurückschaue, was ich im Januar geschrieben habe, dann fühlt sich das einerseits banal und sehr grundlegend an, weil du einfach nach 6 Monaten merkst, die Welt hat sich schon wieder so verändert. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass das Kontextwindow von ChatGPT jetzt dann von 4.000 Zeichen auf 32.000 Zeichen verlängert wird. Und heute sprechen wir zum Beispiel bei Llama 4 über 10 Millionen Kontextwindow, also Input-Tokens vom Kontextwindow. Also einfach, du liest das und denkst, habe ich das damals gepostet, weil das ist ja so unspannend, oder? Aber damals war das, vor nicht allzu langer Zeit, war das halt ein großes Ding. Und das Zweite, der AI Espresso, ist eigentlich die Idee, dass du jeden Morgen 30 Sekunden einen kurzen Impuls, eine kurze Lernsession hast, während du deinen Espresso trinkst und wieder was gelernt hast oder mitnimmst über das Thema AI.
Ja, spannend. Aber ich bin super froh und dankbar, dass Patrick dich eingeladen hat, weil fand ich sehr spannend. Habe ja auch einiges für mich mitnehmen können, was ihr macht. Das fand ich sehr spannend. Vor allem toll zu sehen, wie das andere machen und nicht nur, weil man bewegt sich ja immer in seinem eigenen Dunstkreis und man da ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, finde ich auch sehr hilfreich. Und vor allem zu sehen, weil ihr seid ja sind wir minimal größer, also im Vergleich zu Orbit, wo ich ja zugehöre, seid ihr das fast das Fünffache. Das ist da schon anderes Kaliber. Aber es ist toll, dass es halt auch im Großen möglich ist, weil das schafft definitiv Hoffnung für auch die großen Unternehmen, die halt die digitale Transformation angehen wollen. Von meiner Seite kann ich nur sagen, vielen Dank, Christian, dass du da warst. Bin sehr froh darüber und freue mich, ob wir vielleicht noch ein Update bald bekommen mit dir. Und sag dann von meiner Seite aus erstmal vielen, vielen Dank und wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Und dann auch für euch beiden noch gerne Abschiedsworte.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, Christian. Eigentlich sehr schade, dass die Zeit schon vorbei ist. Ja. Christian hat natürlich auch eine ganz bestimmte oder eine dezidierte Meinung, wie die Zukunft aussehen wird. Und das haben wir jetzt ein bisschen, konnten wir nicht anschneiden, haben es nur ganz knapp angeschnitten.
Da muss er halt wiederkommen.
Er muss wiederkommen, ist dir das auch so? Aber ich glaube, es war auch sehr hilfreich, einfach mal zu sehen, was macht ihr, was können andere daraus mitnehmen, die diesen Weg erst anfangen. Aber wie gesagt, ich habe hier noch eine Liste von Themen, die ich gerne besprochen hätte mit Christian. Weil die Zukunft, ich glaube, wir haben es angeschnitten, die Zukunft, das ist interessant, weil niemand weiß genauso, wo sie hingeht, aber wir alle haben ein Gefühl dafür, wie es aussehen könnte. Und da mal, ich sage mal, mehr zu brainstormen, weil weniger aus der Praxis zu berichten, sondern einfach zu sagen, okay, wie sehen wir das? Was könnte es bedeuten? Glaube ich, fände ich schon auch mal spannend, so als Roundtable, weniger jetzt als ein bisschen Interview. Also Christian, jederzeit, wenn du wieder mal vorbeikommen möchtest, sehr gerne.
Lass uns das tun. Ich freue mich sehr, das ist ein sehr spannendes Thema und unsere Aufgabe ist es ja auch, erste Evidenzen zu sammeln, oder? Also wo sehen wir wirklich auch konkrete Beispiele, erst First Movers sozusagen, die uns zeigen, dass diese Hypothese, die wir sehen, wo die Zukunft hingeht, auch tatsächlich stattfindet. Eben zum Beispiel Agenten als Kunden und da gibt es aber noch ganz, ganz viel mehr. Also ich freue mich gerne, mal wieder bei euch zu Gast zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Super, danke.
Ja, tschüss. Bis dann, schönen Tag noch. Ciao. Schönen Tag.